Jesus ist einen Weg gegangen. Liebe Schwestern und Brüder, einen Weg, den wir nachverfolgen können, wenn wir die Evangelien lesen. Und so haben wir das ja im Johannesevangelium getan. Und nun ist Jesus am Ziel, beziehungsweise kurz davor. Es hieß ja früher öfter mal im Johannesevangelium, dass Jesus Stunde noch nicht gekommen sei. Aber jetzt heißt es, seine Stunde ist gekommen. Jesus selber sagt das. Jetzt ist seine Stunde gekommen. Das Ziel vor Augen hat Jesus, aber auch das Ziel für die Jünger, jetzt im engeren Sinne erstmal die Apostel, die mit ihm seinen Weg gegangen sind. Die dachten ja zumindest eine Weile, es geht auf die Regierungsbank in Jerusalem, haben schon überlegt, welche Ministerposten sie denn anstreben sollten. Aber jetzt wird auch für sie klar, dass auch für sie ein anderes Ziel vor Augen steht. Jedenfalls dann, wenn sie an Jesus dranbleiben. Bemerkenswert ist, dass wir hier aber keine Erzählung vor uns haben. Keine Erklärung, schon gar keine Regierungserklärung von Jesus, dem Christus. Sondern wir haben ein Gebet vor uns. Und ja, natürlich hat da keiner mitgeschrieben. Natürlich hören wir dieses Gebet von Jesus durch Johannes. Es sind die Worte von Johannes, die er aufgeschrieben hat. Aber wir dürfen doch ganz gewiss sein, dass der Jünger, zu dem Jesus eine besonders enge Bindung hatte, das, was Jesus gesagt hat, nicht vergessen hat. Und so sind es auch Jesu Worte, die wir da lesen. Und ganz gewiss weiß Johannes, was Jesus gesagt hat und was er gemeint hat. Also hören wir schon Jesus, wenn wir Johannes 17 lesen. Und so bekommen wir einen kostbaren Einblick, einen einzigartigen Einblick in das Beten von Jesus. In anderen Evangelien wird berichtet, dass Jesus betet. Johannes lässt uns teilhaben am Beten von Jesus. In nachsinnender Sprache werden wir mit hineingezogen in das Geschehen. Also lassen wir das zu. Hören wir und schauen wir als solche, die dabei sind. Liebe Schwestern und Brüder, und da steht nun Jesus. Gerade hat er mit seinen Jüngern über seinen Abschied von dieser Welt gesprochen. Die Rede, die Jesus beendet hat, war die Abschiedsrede. Gerade hat er mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Und jetzt hebt er seine Augen zum Himmel und redet mit Gott, seinem Vater. Vater, die Stunde ist gekommen. Na und was für eine Stunde? Die Stunde der Kreuzigung. Die Stunde, in der Jesus mit seinem Tod seinen Weg und seine Aufgabe auf dieser Erde vollendet. Die Stunde, in der er rufen wird, es ist vollbracht. Und zugleich die Stunde, in der Jesus aus dieser Welt hin zum Vater gehen wird. Wie ich schon sagte, an früherer Stelle war im Johannesevangelium davon die Rede, dass die Stunde von Jesus noch nicht gekommen sei. Jetzt ist sie da. Jesus ist am Ziel seines Weges. Das Werk, das ihm aufgetragen ist, steht vor der Vollendung. Er bittet seinen Vater, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das war das Ziel seines Lebens. Gott, seinen Vater zu verherrlichen, ihm allein die Ehre zu geben. Für nichts anderes hat Jesus gelebt und gewirkt. In seinem Reden und in seinem Wirken strahlte immer wieder diese Herrlichkeit Gottes auf. Die Herrlichkeit Gottes, der himmlische Lichtglanz, ein Strahlen aus einer anderen Welt, voller Würde und Gewicht. Der Glanz, der den Hirten auf dem Feld erschien, als seine Geburt bekannt wurde. Die Herrlichkeit, die aufgeleuchtet ist in den Wundern von Jesus. Ein Stück vom Himmel auf der Erde sichtbar. In den Wundern von Jesus. Himmlisches Leuchten. Himmlisches Leuchten bei der Verklärung von Jesus, als er mit den Jüngern auf dem Berg war. Und immer wieder, wer auf Jesus sieht, der sieht Gott. Wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. So fängt es hier an, das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Und so bekennen es die, die diese Macht und Hoheit gesehen haben. Ja, so ist es. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in Jesus begegnet. Und diese Herrlichkeit ist gebündelt am Kreuz von Jesus zu sehen. Am Kreuz. Wenn im Johannesevangelium von der Verherrlichung und der Erhöhung von Jesus die Rede ist, dann ist die Kreuzigung gemeint. Seine Jesu Kreuzigung. Obwohl ja nun das eigentlich das krasse Gegenteil ist von dem, was man mit Ehre und Macht und Herrlichkeit verbindet. Ein grausames Hinrichtungsinstrument. Das ist ja alles andere als eine Ehrung. Eigentlich ist das die schlimmste Schande, die man einem Menschen antun kann. Also schlimm genug, dass jemand zum Tode verurteilt wird, aber ihn dann ans Kreuz zu hängen, das ist nochmal so ein Nachtreten. Ne? Und das soll was mit Macht und Hoheit zu tun haben? Aber gerade am Kreuz, ja, gerade am Kreuz, gerade in dieser äußersten Niedrigkeit, da zeigt sich Gottes Größe und Herrlichkeit. Weil da Gottes Liebe auf einen einzigen Punkt gebracht wird, wie in einem Brennglas, wird die Liebe Gottes an diesem Ort sichtbar und an keinem anderen. Weil wir am Kreuz und nur dort in Gottes Herz sehen können. Da sehen wir, wie er alles hingibt. Und zwar aus Liebe zu uns, für uns, uns zu gut. Aber das ist mit normalen Augen eben nicht zu erkennen. Da brauchen wir eine Sehhilfe des Glaubens, des Geistes. Mit normalen Augen sehen wir das nicht. Mit normalen Augen sehen wir dann nur, wie einer eben elend und verachtenswert einen Verbrechertod stirbt. Um da etwas anderes zu sehen, braucht es von Gott geöffnete Augen des Glaubens, die dahinter schauen, hinter diese Fassade des blutigen und grausamen Geschehens am Kreuz, dahinter zu sehen und Gottes Herrlichkeit zu erkennen. Dass in der tiefsten Niedrigkeit die Liebe Gottes aufleuchtet, mit der er uns sucht, um uns zu retten. Die Herrlichkeit Gottes ist die verborgene Herrlichkeit am Kreuz. Sein Weg auf Erden liegt nun hinter Jesus. Er ist Gott gehorsam gewesen. Und am Kreuz vollendet er sein Werk. Du, Gott, hast ihm ja die Macht über alle sterblichen Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. So betet es Jesus in Vers 2. Dazu ist Jesus gekommen, um uns Leben zu schenken, indem er stirbt, sein Leben gibt. Gibt er uns Leben in Ewigkeit. Und es gilt allen, nicht nur denen, die das erkennen. Gewollt sind alle, aber es haben halt nur die was davon, die sich da hineinnehmen lassen. Die Sendung von Jesus kommt da erst zum Ziel, wo Menschen an ihn glauben, im Glauben darauf antworten, was am Kreuz geschieht, Jesus Vertrauen schenken und indem das geschieht, ewiges Leben finden. Da blickt Jesus auf die, die Gott ihm gegeben hat. Und zunächst sind das seine Jünger, die 12 und noch ein paar mehr. Für sie bittet er Gott. Aber Jesus denkt zugleich an alle die, die durch die Jünger zum Glauben kommen werden. Und da kommen wir ins Spiel, ne? Da werden wir angesprochen, sind wir angesprochen. Ist das nicht wunderbar, zu wissen, dass Jesus vor seiner Kreuzigung uns schon im Blick hatte, für uns gebeten hat? Wir, die wir durchs Zeugnis der Apostel, wenn auch über eine Zeit von 2000 und mehr Jahren zum Glauben gekommen sind, aber die Stafette des Glaubens ist gelaufen und hat uns erreicht und wir sind solche, die Jesus auch im Blick hatte. Und für uns hat Jesus gebetet und tut es noch. Alle, die an Jesus glauben, gehören ihm, sind einbezogen in sein Gebet und sollen auch das weiterführen, was Jesus begonnen hat. Jesus redet von den Menschen, die Gott ihm aus der Welt gegeben hat, aber das ist kein abgegrenzter, exklusiver Kreis. Das ist mir schon wichtig. Man könnte auf die Idee kommen, das sind so ein paar, die hatte Gott im Blick und viele andere nicht. Aber das ist ein falscher Gedanke. Es geht hier nicht darum, eine Gruppe von Menschen abzugrenzen. Gemeint sind alle. Aber wirksam wird es halt nicht bei allen. Aber Menschen, die Gott alles verdanken und die zum Glauben gekommen sind, die sich haben rufen lassen, die hat Gott zu sich gezogen. Das geschieht bis heute und ist geschehen auch mit uns. Menschen sind wir, auf die Gott seine Hand gelegt hat und gesagt hat, du sollst mir gehören. Wir gehören Gott in Jesus. Und so hören Menschen Gott reden und sie glauben ihm und machen das fest. Jeder von euch hat seine eigene Geschichte. Ich habe am Anfang so ein bisschen auf meine hingewiesen. Aber darauf läuft es und ist es hinausgelaufen bei jedem, dass wir Gott reden hören und dass wir Gott vertrauen und dass wir das dann festmachen. Dass wir uns, wenn wir zu einer Baptistengemeinde hören, taufen lassen. Oder dass wir ein Übergabegebet sprechen, dass wir uns verbinden mit Gott, wie auch immer. Und dann hören wir das Reden Gottes zu uns ganz persönlich, dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Und so geschieht das und geht das weiter von der Zeit der ersten Jünger bis heute. Aber die Initiative ging und geht immer von Gott aus. Er hat den ersten Schritt getan. Wir wären ja von uns auch aus auch wohl nie auf diese Idee gekommen, dass das der Weg Gottes sein könnte, was da mit Jesus geschieht. Vor über 200 Jahren hat jemand mal ein Lied gedichtet und das in eine Strophe so gefasst, staunend und dankbar. Hättest du, Gott, Jesus, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Arme. Das dürfen wir auch für uns so annehmen, auch wenn wir immer so reden und denken, wir haben da was gemacht. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich war auf der Suche, ja. Aber bevor ich mich auf die Suche gemacht habe, hat Gott schon lange mich gesucht. Und dass ich ihn gefunden habe, hat er geschafft. Dass ich zu Gott gehöre, dass ich an ihn glaube, das liegt nicht an mir und an dir auch nicht. Das ist Gottes Geschenk, allein aus Gnade. Aber als Jesus für seine Jünger zu Gott betet, da hat er eben auch schon dich und mich in dieses Gebet eingeschlossen. Als Jesus ans Kreuz geht, da tut er das aus Liebe zu dir und mir. Dich und mich will er haben. Dich und mich mit unseren Stärken und Schwächen, dich und mich trotz unserem Versagen und unserer Schuld. Und weil er es war, der den ersten Schritt getan hat, können du und ich darauf vertrauen, dass er dich und mich bei sich halten und tragen wird, bis an dein und mein Ende. Darauf vertrauen, dass er dich und mich zu einem macht, der sein Wort bewahrt und durch dieses Wort bewahrt wird. Mit seinem Gebet zielt Jesus darauf ab, dass wir nicht nur Zuschauer seines Leidens und Sterbens bleiben. Er möchte, dass wir in dieses Geschehen hineingezogen werden und daran teilhaben. Am Kreuz von Jesus gab es von Anfang an viele Zuschauer. Die Soldaten und Festpilger und Pharisäer und Schriftgelehrte und Priester und viele andere. Und was sie alle miteinander verband, war eben die Distanz. Von ferne, mal gucken. Ein Schauspiel, die Kreuzigung, bei dem sie zusahen. Und so gibt es bis heute viele Zuschauer. Sie sehen, was da mit Jesus geschieht. Die einen mit historischem Interesse wollen möglichst genau das Geschehen damals ans Licht bringen, es verstehen vielleicht. Andere mit ehrlichem Bewundern über die Standhaftigkeit und Ausdauer von Jesus, wie er mit seinem Leben für das eintrat, was er gelehrt hatte, ein Märtyrer seiner Sache sozusagen. Andere sind mit Mitleid erfüllt, Mitleid für einen Menschen, der in einem ungerechten Prozess verurteilt und unschuldig hingerichtet wurde, ja, so wie bis heute viele Menschen unschuldig leiden müssen. All das ist ja durchaus ehrenwert und sicher wichtig, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig, weil wir bei all dem in der Zuschauerrolle bleiben. Und es geht darum mehr. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Auch das eine Liedstrophe. Die Passionszeit, in der wir uns befinden und die so langsam ihrem Höhepunkt entgegengeht, diese Passionszeit ist eine Zeit der Erinnerung an vergangenes Geschehen, unbedingt. Da ist ja etwas passiert in der Geschichte dieser Welt, daran müssen wir uns erinnern und sollen wir uns erinnern. Aber was Jesus tat, kommt erst dort zum Ziel, wo ich aus dieser Zuschauerrolle heraustrete, wo ich mich in das Meer seiner Liebe versenke, wo ich hineinverwoben werde in das Geschehen am Kreuz. Darum geht's. Zu erkennen, wer ich bin und vor allem, wer Gott ist. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, heißt es in Vers 3. Und wir wissen vielleicht, erkennen ist in der Bibel immer mehr als ein zur Kenntnis nehmen. Es ist immer auch ein Anerkennen. Ich lasse Gottes Schuldspruch über mein Leben gelten. Und vor allem lasse ich seinen Freispruch, den er am Kreuz erwirkt hat, über mein Leben gelten. Ich sage im Glauben Ja zu dem, was da für mich geschieht. Und wo ich so erkenne, da werde ich davon geprägt und verändert. Wo ich mich in dieses Meer der Liebe am Kreuz versenke, da bleibe ich nicht der, der ich vorher war. Indem ich mich von Gottes Liebe ergreifen lasse, verändern sich mein Denken und Handeln. Und vor allem, da schenkt Gott mir seine Gemeinschaft. Da bin ich mit Gott zusammen. Dass das geht, ne? Eine Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft, die nie zerbrechen kann, die auch der Tod nicht zerstören kann. ewiges Leben in der Nähe Gottes. Da werde ich hineingenommen in die Gemeinschaft der Liebe zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. Da kommt Gottes Weg mit meinem Leben ans Ziel. Sein Weg, den er mit mir begann, lange bevor ich ihn erkannte und auf seine Liebe antwortete. Wo ich erkenne, was Jesus am Kreuz für mich tat, da bringt das Leiden und Sterben von Jesus Frucht. Da kommt das Werk, das er am Kreuz vollendet hat, bei mir und mit mir an sein Ziel. Liebe Schwestern und Brüder, vor uns liegen noch 2 Wochen bis Ostern. Nutzen wir diese Zeit bewusst, um Jesu Leiden zu bedenken und sich staunend und dankbar davon anrühren zu lassen. Und vielleicht einmal mit Hilfe so der klassischen Gesangbücher und der Passionslieder, die wir darin finden. Wenn ihr zu Hause kein Liederbuch mehr habt, erlaube ich euch hiermit, dass ihr euch eins mitnehmt, wenn ihr es wiederbringt. Oder ihr guckt mal im Internet nach Passionsliedern. Und auch wenn wir die Lieder vielleicht nicht singen können, weil wir die Melodie nicht kennen oder wir sind nicht so gut im Singen, diese Lieder lesen als Gebete in unserer stillen Zeit und uns mit diesen Liedern oder von diesen Liedern helfen lassen, dass wir uns einsenken und bedenken, was Jesus für uns getan hat. Uns anrühren lassen davon und es erleben in dieser Weise, dass wir aus der Zuschauerrolle heraustreten und da hineinkommen in diese Geschichte, die unsere Geschichte auch ist, damit wir dann stehen, damit wir dann stehen unterm Kreuz von Golgatha und wir erkennen, da geht es um mich. Und der Heilige Geist wird die Gewissheit schenken, für mich hat Jesus das getan. Amen.